ist nicht tot.
Herzlich willkommen zu den Flaschen. Heute Abend reden wir über Wein, das heißt, es sind die Flaschen unter Zuhilfenahme von Christoph Raffelt. Hallo Christoph.
Hallo Holgi.
Was für ein Wein? Ich steig direkt ein, weil ich irgendwie nichts erlebt habe. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben ja gar nicht geredet, seit ich in Franken war und du nicht.
Eben.
Ja. Aber ich kann ja jetzt nicht schon
die Finger in die offene Wunde gelegt.
Salzigen Finger in die offene Wunde gelegt.
Klatsch, ja. Wir trinken heute aus dem Nachbarland Frankreich und zwar aus dem Elsass, also sozusagen aus dem deutschsten der französischen Weinbaugebiete. Und wir haben drei Weine aus dem Elsass.
Ich wollte gerade noch einen salzigen Finger in die Wunde tun und wieder eine halbe Stunde über Franken monologisieren und wie geil ich es dann gefunden habe. Können wir zwischendrin so.
Ich weiß das ja schon, aber es ändert halt auch nichts mehr. Es ist halt.
Woher weißt du das? Hä? Woher weißt du das?
Weil so ziemlich alle, die ich so lese oder höre, dort waren.
Außer du.
Außer ich.
Ja, manchmal ist das Leben echt hart.
Ja, das war, glaube ich, irgendwie, wie soll ich sagen, zwischendurch dachte ich, ja, das ist eigentlich eine Veranstaltung für Freiberufler ohne Kinder, die können sowas machen, ich halt nicht.
Naja, du hättest ja deine Kinder so lange irgendwie, gibt es da nicht sowas wie Tierpensionen, wo man Kinder ab, so Kinderpension?
Ja, ich hätte so oder so nicht gekonnt. Also es war... Nee, meine beiden Kollegen hatten schon vor mir Urlaub beantragt. So. Also es ging einfach nicht.
Ich hatte gerade so ein wie früher so, ja, hier hast du neue Computerspiele. Nee, nichts dazugekommen. Na, ich habe eh nicht viel Zeit. Ich hätte eh nicht gekonnt.
Nee, es gab irgendwie drei Gründe, weshalb ich nicht kommen konnte, was echt schade war, weil natürlich klar war, dass es gut werden würde. Also irgendwie.
Natürlich. Also ja. Weiß ich nicht. Nein, mir war das ja nicht so klar.
Aber ich war schon davon ausgegangen.
Ja. Ach so. Ja. Nee, ich nicht. Also ich war ja verunsichert und eingeschüchtert die ganze Zeit.
Ja, du bist halt kein Foodie, ne?
Ich bin halt kein Foodie. Ich esse halt nur. Ich kann essen.
Ja, aber und du kannst ja auch Sachen klein schneiden.
Kann ich auch. Ich kann Sachen klein schneiden am Teller tragen. Ich habe Sachen klein geschnitten und Kartoffeln geschält. Und ich habe kürzlich einen Trüffel mitgebracht bekommen aus Italien.
Ja, ich habe gehört, dass ihr jetzt so einen Franken-Stammtisch auch in Berlin einberufen habt, ne?
Jo, weil wir brauchen halt auch mal irgendwie so Gründe,
um euch zu betrinken.
Um uns zu betrinken.
Und Trüffeln zu essen dabei.
Nee, die haben wir dann nicht dabei gegessen, sondern ich habe den dann mitgenommen. Dann habe ich mir ein Rührei gemacht, dann schön Trüffel drüber gerubbelt. Und aber nur einen halben, den anderen halben habe ich in ein Kilo Risotto-Reis geworfen. Und der steht jetzt rum und suppt.
Also wie lange muss man das ziehen lassen?
Ich habe keine Ahnung. Okay, weil ich sollte mir das gelegentlich mal angucken, ob
dann den Schimmel abnehmen. Genau, den Schimmel das abnehmen. Ist halt wie bei so einem dry-aged genau, dry Steak, das muss man dann halt entfernen und den Rest isst man dann.
Ach Gott. Ja, das stimmt eigentlich. Ich könnte langsam mal gucken, aber es steht im Kühlschrank, weil sicher ist sicher.
Ich mach mal den Cremant auf.
Du machst den Cremant, oh Gott. Ja. Das heißt, es gibt jetzt wieder so ein Unglück wie letztes Mal.
Ne, ich habe ja mit dem Stefan Steinmetz auch gesprochen.
Was da uns da um die Ohren geflogen war das? Ja, ja. Also mir. Also dir auch.
Nee, uns,
ne?
Ja, mir und ja auch. Ja, und die letzte Flasche, die ich jetzt nochmal testweise geöffnet habe, da war es auch so. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Anlage für. Also der teilt sich halt die Anlage
mit Fanta.
Verkorken. Fanta. Mit Fanta. Mit
einem renommierten Brausehersteller.
Und Orangina. Und die haben halt leicht andere Einstellungen als er. Und obwohl er irgendwie die ganze Zeit vorher da versucht hat, das einzustellen, was normalerweise auch immer klappt, könnte es halt sein, dass bei irgendeiner Charge der Korken nicht 100% dicht auf die Flasche gekommen ist. Ja? Aha. Ja, und das kann dann halt zur Folge haben, dass die Agraffa, also diese Rad irgendwie auch nicht 100% funktioniert, der ist ja auch gebrochen bei uns, ne?
Ja.
Genau. Und und dass das Ding dann halt, also dass der Korken halt viel schneller aus der Flasche fliegt, als man das so haben möchte.
Aber da war doch so extrem viel Druck auch drauf. Also das fand ich ja eigentlich.
Ja, aber der Druck ist jetzt nicht größer als sonst auch. Also das wirkt halt nur so.
Ach so. Ja. So, wir trinken Wein aus dem Elsass, sagst du.
Genau, wir trinken Wein aus dem Elsass.
Alleine der Umstand, wo wir den bestellt haben, diesmal haben wir übrigens bezahlt, sagen wir ja immer dazu. Ich noch nicht, weil ich habe gar nicht gemerkt, dass die Rechnung per E-Mail gekommen ist. Muss ich nachher nochmal machen. Also diesmal werden wir bezahlt haben.
Genau.
Wenn ihr das hört, werden wir längst bezahlt haben.
Von zu hab, wenn.
Der simple Umstand, dass wir den Wein bei Olle Zülch bestellt haben, ja. Heißt ja schon, dass das irgendwie Weng naturell ist, oder? Heißt das
ja,
das
genau. Nicht, ne? Genau, ja, genau. Genau, genau. Doch, genau. Weil alles, was bei Alex Zülch verkauft wird, eigentlich war naturell ist. Also mehr oder weniger. Also war naturell ist ja eine offene Bezeichnung für Wein, der so sozusagen so natürlich wie möglich hergestellt wurde. Aber das ist ja nicht in ein Gesetz gegossen.
Das heißt, jeder darf sich Varnaturell nennen, selbst irgendwie so eine kalifornische Crack-Reaktor.
Ja, genau. Das könnte man machen, aber das steht ja normalerweise steht auf den Flaschen ja auch nicht Varnaturell drauf. Also es gibt halt, es gibt Interessensgruppierungen.
Neigungsgruppe in, Naturwein.
Ja, genau. Neigungsgruppe Naturwein, die kann man sich halt anschließen. Mhm. Aber da wird eben der Reaktorwein dann wahrscheinlich abgewiesen werden. Und ansonsten gibt's halt so eine Charta sozusagen. Ne?
Was also steht da drin in der Charta?
Die Charta sagt letztlich, dass der Wein eben im Weinberg biologisch, also dass der Weinberg biologisch oder ökologisch eben bewirtschaftet werden soll, also mit so wenigen Eingriffen wie nötig. Das kann man ja auch nur begrenzt einschränken. Aber natürlich schon insofern, dass eben auf alle chemischen Erzeugnisse da verzichtet wird, ja.
Aha.
Also im Prinzip sind es grundsätzlich schon mal Weine aus biologisch erzeugten Trauben. Und das Interessante ist dann eigentlich halt, was im Keller passiert oder nicht passiert. Und dazu gehört halt, dass die Weine nur minimal geschwefelt werden, ne? Zum Beispiel. Minimal oder gar nicht.
Für alle nochmal, weil ich vergesse das auch immer, warum werden die überhaupt geschwefelt? Zur Haltbarmachung.
Genau. Schwefel ist dient der Haltbarmachung, also der Stabilisierung sozusagen des Weins. Und das ist im Prinzip auch zweckmäßig. Ist halt immer die Frage, wie viel Schwefel man nimmt. Es gibt halt auch Leute, die darauf allergisch reagieren.
Darum steht das immer auf den Flaschen drauf.
Genau. Ah. Genau. Und da wird, da soll auch in Zukunft noch mehr draufstehen. Also, beziehungsweise zumindest müssen die Händler von Weinen zunehmend mehr Informationen über diesen Wein haben und dann auch preisgeben, also was da sonst noch so drin sein könnte im Wein, das wird so sukzessive.
Aber woher sollen die das denn wissen?
Also das müssen die sozusagen, es muss Analysewerte geben vom Wein. Die müssen dann entweder die Erzeuger oder eben die Händler anfertigen lassen.
Was, die müssen das den Wein ins Labor geben, damit gesagt werden kann.
Ja, das machen normalerweise auch die meisten Erzeuger oder größere Händler. Also jetzt bei uns zum Beispiel wird jeder Wein ins Labor gegeben. Ja.
Warum? Was wollt ihr wissen über den Wein?
Ja, wir wollen schon genau wissen, ob der Alkohol stimmt, der angegeben wurde, ob die Säure stimmt und eben auch andere Inhaltsstoffe. Ja. Das kann ja durchaus auch sein. Ich werf das jetzt mal so in den Raum, also gerade jetzt bei großen Händlern, dass da auch mal irgendwas untergeschoben wird, was eigentlich nicht der Qualität entspricht, die wir gefordert haben, ne?
Ja.
Das kann durchaus passieren.
Okay,
das muss auch keine böse Unterstellung sein. Es kann auch einfach so mal passieren, ja, dass der Wein, der geliefert wird, irgendwie aus irgendeinem Grund nicht dem entspricht, der eigentlich.
Aber das ist doch was gefreut wurde. Der Alkoholgehalt, also das ist mir doch letztlich egal, ob der Alkoholgehalt, der auf der Flasche steht, stimmt.
Nee, das ist nicht unbedingt egal. Also Alkoholgehalte haben halt auch mit Qualitätsstufen zu tun. Ne? Es gibt, also in den meisten Anbaugebieten ist sozusagen die Qualitätsstufe eines Weins auch mit einem gewissen Alkoholgehalt verbunden. Da kannst du halt nicht einfach machen, was du willst.
Gilt da viel hilft viel oder wenig ist mehr?
Unterschiedlich. Ja, es gibt eher Untergrenzen als Obergrenzen.
Ja.
Ja. Und das hat im Zweifelsfall eben auch was damit zu tun, wie viel Wasser sozusagen in den Wein gekippt worden ist früher, ja, um ihn irgendwie ein bisschen zu verlängern, möglicherweise, und dann geht der Alkohol natürlich runter, ja. Also sowas in der Richtung. Das ist ja, also ich kenne schon so einen Fall, wo der Wein dann genauso geschmeckt hat, als wäre Wasser in den Wein gekippt worden und der Alkoholgehalt halt auch nicht mehr dem entsprach, was der Händler eben haben wollte. Also der Alkoholgehalt war halt 1,5 Volumenprozent niedriger als der Wein, der besprochen wurde, ne? Aha. Und der sozusagen auch schon mal in der Analyse gewesen war. Also das kann schon passieren.
Und was macht ihr dann? Schickt ihr den dann zurück oder geht der in die Ramschecke?
Das kommt, glaube ich, immer drauf an. Das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, zu welchem Zeitpunkt das auffällt oder so, ne? Aber im Zweifelsfall geht es dann auch wieder zurück.
Mhm. Ja. So, wir trinken, ich habe das Licht nicht richtig an, ich sehe nicht, was wir trinken. Was trinken
wir? Wir trinken von der Domaine Rich den Cremant d'Alsace Extra Brut.
Extra trocken.
Genau, extra trocken.
Das heißt, wie viel Dosage hat der dann noch? Gut, ne? Nicht schlecht, oder? Hey, komm.
Hey. 3-6.
3-6. Ja. Ich habe gelernt, dass Zero-Dosage nicht unbedingt Zero-Dosage ist, sondern immer noch 3 haben darf.
Genau.
Und jetzt erklärst
du. Du hast es nicht nur gelernt, du hast es auch behalten.
Es ist erstaunlich, ne? Weißt du, woher das kommt? Ich war auf so einer Veranstaltung, die hieß Champagner-Gala. Und war von so einer österreichischen Gourmet-Zeitschrift oder irgendwie sowas organisiert. Ich musste immer so lachen, weil das war halt keine Gala, sondern das war halt im Grunde, war das in so einem exklusiven Club-Ambiente in Berlin-Mitte am Gendarmenmarkt, haben sich halt so ein paar Stände aufgestellt und die haben halt Champagner ausgeschenkt. Das waren hauptsächlich,
so wie in Hamburg halt auch.
Ja, es waren halt hauptsächlich Händler, die, im Grunde war es eine Champagner-Verkostung und jeder hat 3 Austern geschenkt gekriegt.
Ja, in Hamburg auch.
Hinterher haben sie Austern verramscht übrigens.
Vom Frische Paradies.
War das Frische Paradies? Ich weiß gar nicht.
Also kann in Hamburg sein, schon, ja. Aber da haben sie die Austern dann auch verramscht, weil irgendwie viel zu wenige diese Austern essen wollten.
Ja. Und da stand ich irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, aber ich stand an irgendeinem Champagnerstand und der erzählt dann halt eben mit der Dosage und Zero und bla. Und das habe ich mir irgendwie gemerkt, keine Ahnung warum, und habe dann 3 Stände später angefangen mit dem Typen zu fachsimpeln. Und das klang wirklich, als hätte ich Ahnung. Das war total lustig. Also ja, ist das denn wirklich Zero oder nur Zero? Nee, ja, richtig hier. Ja, aber ein paar schöne Shampoose waren dabei, muss man ja auch mal sagen.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Doch. Ich habe mich dann so hauptsächlich durch die Rosés getrunken. Mhm. Das hat schon Spaß gemacht. Und diesen einen, hast du den Pieper Heidsieck Rare probiert?
Nee.
Der war geil.
Ja,
der war richtig geil. Ich meine, kostet auch irgendwie 160 Euro die Flasche oder so.
Okay.
Ja. Aber, also würde ich im Leben nicht dafür ausgeben, aber war lecker.
Ja.
Und das war meine erste Auster. Ich habe vorher noch keine Austern gelesen.
Ah, und wie fandest du es?
Das waren, glaube ich, keine so schönen Austern.
Nee.
Ich fand's okay. Also ich fand's okay. Ich würde auch jederzeit wieder Austern essen. Ich würde mich auch darauf freuen, nochmal Austern zu essen. Aber ich würde jetzt, also gemessen an den Austern, die es da gab, verstehe ich das ganze Brimborium, was um Austern drumherum gemacht wird, so gar nicht.
Ja.
Also gar nicht.
Ja, kann ich verstehen. Ich finde auch Austern, das ist so extrem, das hat extrem viel mit dem Ort zu tun und oder der Umgebung sozusagen, dem Gefühl, wann man dieses Zeug isst. Ja? Also ich würde jetzt hier normalerweise auch nie mir irgendwie Austern kaufen, aber irgendwie, sag mal, irgendwo am Atlantik oder so, wo du irgendwie noch die Brise dazu hast oder irgendwie am Mittelmeer oder so. Also wo einfach irgendwie das gesamte Klima auch irgendwie mit reinspielt, dafür finde ich das schon toll.
Ja, da ist dann irgendwie ein exklusiver, exquisiter, du hörst mich innerlich lachen, Club am Gendarmenmarkt in Berlin, wahrscheinlich auch das falsche Setting, zumal ich weiß jetzt nicht, wie viele Schnorrer da waren, also so wie ich, Karte für lau. Also keine Ahnung, wie viele Schnorrer da waren, aber die Nummer hat halt 60 Euro gekostet, das heißt, das hat dann halt auch komisches Publikum angezogen. So. Und da ist dann das Auslandessen vielleicht gar nicht so geil, das stimmt schon. Ja. Also ich würde es nochmal machen, aber tatsächlich in einer anderen Umgebung.
Ja, finde ich auch. Genau.
So langsam kriege ich Schnupfen.
Ah, schön.
Mhm. Ah, schön, Schnupfen.
Ja, ich hatte den schon.
Entsprechend wenig rieche ich. Aber ich rieche auch entsprechend wenig, oder? Ich meine, das ist ein bisschen.
Nee. Ich rieche relativ viel. Also vor allen Dingen Reife und hefige Noten.
Ja, hefig ja. Aber ist ja auch Schaumwein.
Ja, aber muss ja nicht so viel sein. Also das ist schon relativ viel, finde ich.
Du hast noch nicht erklärt, was die Dosage ist.
Achso.
Macht nichts.
Genau. Schaumwein besteht ja erstmal aus einem Grundwein, der im Prinzip genauso vergoren wird wie ein normaler Stillwein. Ja, also einer, der halt nicht blubbert. Und diese Weine werden halt durchgegoren. Also die sind dann eigentlich bei 0% Restsüße und kommen dann ja mit einem Hefezuckerdepot in die Flasche.
Mhm.
Also Cremant und Champagner eben. Oder eben deutscher Sekt. Und dann wird die Flasche natürlich verschlossen und weggelegt und dann wandelt ja die Hefe den Zucker um nochmal und das Abfallprodukt ist CO2. Das CO2, das blubbert ja normalerweise aus einem Tank raus, aber in dem Fall halt nicht. Dann bleibt es halt als Perlen in der Flasche. Irgendwann ist die Hefe sozusagen, stirbt die ab, dann hat die ihren Dienst getan, aber die Bläschen bleiben halt drin. Dann kann man sagen, je länger der Wein so liegt, also so reift, desto feiner wird dann auch dieses sogenannte Mousseux oder Perlage.
Der Blubber.
Ja. Und dann ist der Wein aber immer noch trocken. Und dann irgendwann wird dieser Wein eben in eine Position gebracht, oder die Flasche besser gesagt, in eine Position gebracht, wo diese abgestorbene Hefe so langsam Richtung Flaschenhals wandert. Ne? Das ist dann so dieses Romantische, was man
mit diesen Rüttelbrettern da, ne?
Genau, in manchen Kellern immer noch tatsächlich hat, in ganz kleinen Häusern, dass es halt Rüttler gibt, die diese Flaschen eben in eine bestimmte Neigung rütteln, so über Tage hinweg. Und dann hat man halt dieses Depot unter dem Kronkorken. Normalerweise werden die unter Kronkorken eben gelagert. Dann macht man den Kronkorken auf, beziehungsweise hält eigentlich erst den Flaschenhals in so ein Eisbad, sodass das so kurzfristig so ein bisschen vereist, das Ganze. Dann plöppt sozusagen diese Hefe raus und dann ist ja ein bisschen Platz in der Flasche. Die muss dann wieder aufgefüllt werden. Und da entscheidet sich dann hat sich natürlich schon vorher entschieden, der Kellermeister, wie viel Süße er einem Champagner gibt oder einem Cremant. Und
was gibt er denn da überhaupt rein?
Ja, das ist unterschiedlich. Also das kann sozusagen tatsächlich
Felgenreiniger
Glykol sein. Es kann Zucker sein, einfach eine Zuckerlösung. Es kann aber eben auch Süßmost sein, also ein süßer Traubenmost. Und ich glaube, in diesem Fall ist es tatsächlich eben, minimale Dosage zugegeben und das ist halt ein bisschen frischer Traubensaft, den die hier zugegeben haben. Ich kenne auch einen ganz speziellen deutschen Sekt, da haben die irgendwie so einen ganz speziellen braunen Zucker, weiß nicht, Muscovado-Zucker oder so zugegeben. Das wirkt natürlich alles auch nochmal auf den Wein, weil er tatsächlich nochmal eine ganz andere Geschmacksnote bekommt.
Ja.
Und früher hat man halt ganz viel Süße reingegeben, weil man so als Champagner sozusagen erfunden wurde, so bis zur letzten Jahrhundertwende es eben sehr süß getrunken hat und dann sukzessive immer trockener. Deswegen hat man eben auch so diese komischen Bezeichnungen. Also es gibt immer noch Weine, also Champagner, man bekommt sie nur sehr, sehr selten, aber die heißen halt Doux, also D-O-U-X, ne, für Dux. Süß.
Mhm.
Dux. Die haben da mehr als 50 Gramm Restzucker im Wein. Das hört sich jetzt irgendwie fies an, kann aber eben wie bei einer...
Das sind pro Liter oder was meint das?
Pro Liter, okay. Genau, 50 Gramm pro Liter. Also entsprechend bei 0,75 ist es dann halt etwas weniger, aber das kann halt auch, ich habe im Keller irgendwie noch zwei Flaschen von einem Doux Champagner, die haben glaube ich so 120, 130 Gramm Restzucker. Und das muss man dann eben ausbalancieren wie bei einer Auslese. Ne? Also eine Riesling-Auslese kann ja eben natürlich mit so einer Gramm Restzuckerzahl auch ganz wunderbar sein, wenn halt die Säure Zuckerbalance stimmt, ne? Das muss halt der Kellermeister hinkriegen, ne? Dass das passt. Und dann kann das ein ganz toller Wein sein. Ne? Dann gibt's Demi-Sec, das ist, also heißt eigentlich halb trocken. Mhm. Das ist dann so bis 50 Gramm, so 35 bis 50 Gramm. Und dann gibt's Sec, was ja auch eigentlich mal trocken hieß. Das ist halt 70 bis 35 Gramm, 17 bis 35 Gramm. Das war also, das haben die Leute eben früher als sehr trocken empfunden für einen, oder beziehungsweise als trocken empfunden für einen Champagner. Und dann ist man irgendwann noch weiter runtergegangen, da hieß es dann eben extra Sec oder extra dry. Das ist dann, sind dann immer noch so 12 bis 20 Gramm. Das empfinden wir dann heutzutage schon als relativ süß.
Aha.
Und dann hat man so den Klassiker bei den Champagnern. Also das sozusagen der normale Champagner, in Anführungsstrichen, der ist immer Brüt. Was eben auch wieder trocken heißt. Ne? Und das ist dann so bis 15 Gramm. Meistens so 6 bis 15 Gramm. Das ist immer noch relativ breit. Ne? Also was man da machen kann. Unterscheidet sich schon ziemlich stark, ob du da jetzt 6 Gramm Zucker oder 15 Gramm Zucker hast. Und darunter kommt dann eben das, was wir jetzt trinken, das ist dann extra Brut. Das ist dann im Prinzip ja 3 bis 6 oder 0 bis 6 Gramm Restzucker.
Wobei ich den immer noch reichlich süß finde. So insgesamt. Also ich merke, dass das ein trockener Wein ist, aber ich finde den insgesamt doch fast zuckrig. Also, nee, das ist gemein. Zuckrig ist gemein, das greift zu weit.
Nee, ich finde ihn, also er hat eine leichte Süße, aber hat eine sehr reife Note, finde ich.
Ja.
Das ist schon sehr.
Ja, wie so ein gelber Apfel, ne?
Ja. Ja, genau. Das ist jetzt, Moment, das ist auch ein.
Standen wir auf dieser Champagner-Veranstaltung, war dann, das waren so drei Räume. Erst so im vorderen Raum, wo es dann auch die Austern gab, standen irgendwie zwei oder drei Champagnerläden. Dann gab es so einen Hauptraum, da standen so mehr oder weniger Bekannte. Und dann gab es hinten der hintere Raum, da waren so Pieper Heidsieg, Teitinger und so. Oder Tétanger, keine Ahnung.
Ja, kann man beides sagen eigentlich. Und, also es kommt natürlich aus Deutschland, deswegen heißt es eigentlich Teitinger, aber die sind halt schon ewig lange
verkauft. Und da genubbelte sich dann irgendwie so dieses
das Volk.
Ja, sich für neureich haltende Prollpublikum. Und wenn du dann da reingegangen bist und hast dann da deine Champagner probiert, also ich meine, die haben ja echt extrem viel ausgeschenkt da und du kannst ja nicht alles trinken, da hältst du ja im Kopf nicht aus. Und ich habe halt erst die ganze Zeit ausgespuckt. Ne?
Mhm.
Und dann stand ich hinten in diesem Raum und habe halt ausgespuckt und da sagt so eine Tante zu mir, Sie können doch hier nicht ausspucken, das können Sie doch draußen machen, hier spuckt man doch nicht. Da weiß man dann immer nicht, was man sagen soll. Da habe ich dann zu dem Typen daneben, der zu diesem Weinladen gehörte, da habe ich dann gesagt, ja, so ein bisschen angebermäßig hier, ne? Da musste er auch lachen, fand ich gut. Das war echt ein bisschen schlimm. Ein bisschen schlimm war es.
Ja.
Aber war halt für lau. Ne? Schön einen mit Champagner besaufen, ist ja auch nicht schlecht.
Ja, habe ich dir ja gesagt im Vorfeld auch. Ja, nee, das ist schon, also. Ja, es ist halt interessant einfach, wenn man die Möglichkeit hat, auch mal diese ganzen, also einfach mal eine ganze Reihe von Champagner nebeneinander zu probieren, weil das halt eben natürlich nicht alles gleich schmeckt. Ne?
Was ich da auch gelernt habe, das war mir auch nicht klar, ist, dass Rosé-Champagner in der Regel keine Rosé-Weine sind, die vergoren werden, sondern die werden erst, wie hat er es genannt, Assemblage-Rosé, also die werden zusammengeschüttet.
Ja. Genau, es gibt nur ganz wenige Rosé, also es gibt nur ein, zwei andere Gebiete, in denen das gemacht werden darf, eigentlich sonst nicht. Und die Champagne hat halt, die hat ja in vielerlei Hinsicht einen Sonderstatus, aber eben auch den, dass sie eigentlich zwei Formen von Rosé hat. Und das die eine eben, die ist, dass man sozusagen Rot und Weißwein zusammenkippt. Ne?
Mhm. Ja. Und dann habe ich halt einen gefunden, der das nicht macht. Und das war eben auch wieder Pieper Heidsieg. Also die fand ich sehr beeindruckend, die Weine von denen.
Okay.
Aber es ist halt Quatsch. Also sie kosten halt ein Schweinegeld.
Ja, aber halt die einfachen Pieper Heidsieg sind ja eigentlich eher günstig.
Ja?
Ja.
Also die nicht, die ich gut fand, nicht. Und die waren mir dann auch doch zu teuer. Also so viel Geld würde ich im Leben nicht dafür ausgeben. Also 50, 60 Euro für so eine Flasche, das ist mir dann doch zu viel. Also da gibt es mit Sicherheit spektakuläreres.
Ja, und es gibt auch schöne günstige Sachen. Also auch Rosé, also Drapé, ich weiß nicht, in Hamburg war auch Drapé dort.
Das weiß ich jetzt gar nicht. In
Berlin auch dabei waren. Die machen zum Beispiel einen schönen Basis-Rosé-Champagner. Das ist ein Der hat, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuell liegt, aber früher immer so um 25, 26 Euro die Flasche gekostet. Und das ist echt ein gut gemachter, sehr gut gemachter Champagner, finde ich.
Ich habe jetzt mal ausnahmsweise mal runtergeschluckt. Irgendwas stört mich an dem.
Okay.
Vielleicht ist es das, was du Reife nennst.
Ja, es ist schon reif. Der Wein ist halt auch nicht geschwefelt. Also gibt immer noch mal so ein paar eigene Noten dazu sozusagen. Wenn Wein eben nicht geschwefelt wird, das werden wir wahrscheinlich bei dem Maillard, also Julien Maillard Weinen, die wir noch jetzt dabei haben, gleich die beiden auch merken. Ansonsten finde ich den eigentlich schön voll im Mund.
Mhm.
Der hat durchaus was zu bieten. Also ein Wein, der aus, glaub, vier Rebsorten hergestellt wird, also Auxerrois, Pinot Blanc und Pinot Gris und Riesling.
Ich habe gerade mein Kellnermesser gesucht, Entschuldigung, ich bin total schlecht vorbereitet.
Das ist durchaus auch ungewöhnlich, ne? Also im Prinzip drei Burgundersorten und dann noch ein bisschen Riesling dazu. Meistens hast du ja entweder...
Moment, wo drin ist das jetzt? In diesem...
Ja, hier drin, genau. In dem Buddha.
Das ist ein bisschen viel, ne? Normalerweise hast du nicht so viele Rebsorten drin, oder? Habe ich jedenfalls noch nicht mitgekriegt bisher.
Doch. Das ist eigentlich kein Problem. Also das Ungewöhnliche ist wirklich, dass es im Prinzip drei Burgunder-Rebsorten sind und dann nochmal ein... dann eben nochmal Riesling dazu. Meistens ist es halt Riesling oder Burgund.
Ja, aber nee. Freunde werden wir nicht.
Nee.
Also ist schon okay. Also ist jetzt, ich, ne? Aber. Aber ist halt auch nur okay.
Ja. Der könnte insgesamt so ein bisschen frischer wirken, ne?
Genau. Das meinte ich damit, als ich sagte, was du wahrscheinlich mit Reife meinst. Der ist so, der ist unfrisch, ja. Und ich erwarte eigentlich von so einem Schaumwein, dass er ja frischer ist. Ja, genau.
Ja, gerade bei tendenziell auch bei Cremant, die sind halt meistens so ein bisschen tick frischer und auch so ein tick stahliger sozusagen. Ne?
Ja.
Ja. Das geht eben so ein bisschen ab.
Wobei wir hatten letztens, ist auch schon länger her, da habe ich mir dann auch noch mal irgendwie echt viel von hinterher bestellt. Ein Cremant aus dem Jura, Rollet war das, Domaine Rollet. Der war auch nicht wirklich frisch, aber der war irgendwie anders besonders. Ja.
Wir haben ja heute auch noch einen aus dem Jura, ne? Für die zweite Hälfte der Sendung.
Für die andere Sendung.
Genau, für die Weihnachtssendung sozusagen.
Ja. Das wird auch wieder schwierig, jetzt in Weihnachtsstimmung kommen hier, bei dem geilen Wetter draußen.
Nee, ich gebe dir recht, ich hatte vor einiger Zeit, hatte ich den schon mal, es kann aber sein, dass es irgendwie der Jahrgang davor war, da bin ich mir nicht ganz sicher, der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Den würde ich jetzt wahrscheinlich einfach so auch nicht... also sozusagen jetzt ohne Essensbegleitung auch nicht unbedingt weiter trinken, aber ich könnte mir vorstellen, dass der mit so ein bisschen was Cremigem als Essensbegleitung ganz gut funktionieren könnte. So ein bisschen cremig-sahnig.
Cremig-sahnig.
Fisch.
Ich habe gestern war ich in einer Bar und habe erst meinen üblichen Aperitif getrunken. Dann habe ich mir einen Espresso Martini machen lassen. Das ist praktisch wie so ein White Russian, nur ohne Milch, aber dafür mit Espresso.
Okay.
Und dann war ich irgendwie, war mir egal und habe dann gesagt, hey, mach mal irgendwas Geiles. Und dann war der auch so cremig. Mensch, ja, cremig ist okay. Kokos ist keine Schande, aber auch nicht zu viel, bitte. Und dann hat er ein Ding gemischt, das ist irgendwie einer von deren Hauscocktails gewesen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber das Ding hat geschmeckt wie Apfelstrudel mit Vanillesoße. Naja, okay. Eher so mit, ja, noch so ein bisschen Zimt oben drüber gestreut. Also es hat wirklich wie Apfelstrudel geschmeckt. Total geil. Stell dir mal vor, du Apfelstrudel und hinterher bist besoffen.
Ja.
Wie geil ist das denn?
Und was, du weißt jetzt nicht, was drin war?
Nee, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Aber ich weiß ja, wo die Bar war. Ich kann ja mal hingehen, wenn ich das haben will.
Also du hast jetzt dann so lange getrunken, dass du das darüber vergessen hast, oder was?
Was da drin war? Nee, ich hab mir, der hat das einmal gesagt und ich habe es mir dann nicht weitergemerkt.
Ach so, okay.
Weiter geht's womit? Oder waren wir noch nicht fertig? Ich weiß das ja immer nicht. Ich habe ja immer keinen Überblick.
Doch, können wir.
Okay, doch.
Weitermachen.
Weiter geht's.
Ja, dann machen wir weiter mit
schön, Glasverschluss.
Ja, das ist Grittermatte, aber wir nehmen den Natur.
Oh, hups. Natur. Grittermatte. Dann stelle ich den mit dem Glasverschluss nochmal weg und freue mich nachher darüber, dass er einen Glasverschluss hat. Das Schöne an so Glasverschlüssen ist ja, man kann die immer wieder benutzen.
Ja, sie passen halt nicht auf alle Flaschen, aber auf einige.
Ja.
So, genau. Ich sag noch mal ein paar Sachen zum Elsass, weil es halt sozusagen die kleine Lerneinschub, der schulische Einschub, ist halt die das Weinbaugebiet, ja, was am nächsten zu Deutschland ist, also sich eben sozusagen da am Rheingraben entlang zieht von Straßburg bis Mühlhausen. Und eben mit, vor allen Dingen mit Hängen eben Südlage hängen Richtung Baden. Ne? Also ist praktisch auf der anderen Seite des Rheingrabens ist Baden und dann haben wir hier eben das Elsass mit den Vogesen im Hintergrund. Die Vogesen sorgen halt dafür, dass das meiste auf der anderen Seite der Vogesen abregnet, sodass man im Elsass ein ziemlich gutes Wetter hat. Ne? Mhm. Es ist relativ warm ist auch und eben relativ niederschlagsarm. Besonders ist eben zum einen, dass es ein sehr deutsches Gebiet ist, weil es halt nun mal lange Zeit zu Deutschland gehört hat und entsprechend gibt's so eine Tradition, die es in den meisten anderen Gebieten Frankreichs eben nicht gibt, nämlich dass man die Weine sortenrein ausbaut. Und dass die Rebsorte dann normalerweise eben auch im Etikett steht. Mhm. Das hast du ja tatsächlich.
Stimmt, das hast du sonst in Frankreich praktisch nie.
So gut wie gar nicht. Ja. Genau, es gibt zwar Gebiete wie jetzt zum Beispiel das Burgund, die eben praktisch komplett reinsortig ausgebaut werden, die Weine. Aber da weiß halt jeder, dass Weiß eigentlich Chardonnay ist und Rot Pinot Noir. Ne?
Ja. Was war denn das, als wir an der Loire waren im Februar bei René Moss? Was hat der zusammengeschüttet? Wissen wir das?
Nee, der hat eigentlich macht er ja nur Chenin Blanc.
Der macht nur Schnee, okay.
Ja, der hat ein bisschen Chardonnay, aber da macht er glaube ich dann auch ein Chardonnay draus. Ja, das ist dann wahrscheinlich da unten Vin de France, weil Chardonnay eigentlich für einen Qualitätswein an der Loire gar nicht erlaubt ist.
Aha.
Es könnte sein, dass er ihn in Perlwein tut oder in Schaumwein. Dafür ist es erlaubt. Aber ein reinsortiger Weißwein ist in den, also im Anjou, wo eben René Moss ist, eigentlich immer Chenin Blanc. Weiter Richtung Atlantik, also Muscadet de Sèvres-Amer. Das ist dann eigentlich immer Melon de Bourgogne als Rebsorte. Und wenn du dann in die Touraine gehst oder Sancerre, dann ist es eben fast immer Sauvignon Blanc, bis auf wenige kleine Gebiete. Ja, und das ist dann tatsächlich, für die Weißen ist es eigentlich reinsortig. Also du kannst ja auch bei reinsortigen Weinen, je nach Anbaugebiet, so 5-10% oder 15% auch andere Rebsorten mit reinschütten. Ne? Dann kann da immer noch Chenin Blanc draufstehen, aber du hast im Zweifelsfall halt 10% Chardonnay mit dabei. Das kannst du schon machen. Mhm. Das ist erlaubt. Das ist auch hier in Deutschland erlaubt.
Das ist aber Fusch.
Das ist ein bisschen Fusch, ja. Also du kannst 10% andere Rebsorten mit reinschütten. Du kannst auch 10% eines anderen Jahrgangs normalerweise mit reintun. Also man hat Spielraum.
Mhm.
Das ist, auf der einen Seite ist es frisch, auf der anderen Seite ermöglicht es dem Winzer aber auch vor allen Dingen in schlechten oder schwierigen, sagen wir mal, schwierigen Jahrgängen so ein bisschen den Wein zu pimpen, ja. Und finde ich eigentlich auch okay, ja. Weil in manchen Jahren haben sie es auch echt schwer, ja.
Ja, das, man sollte sich da auch nicht so haben. Finde ich auch. So dieses, da fuscht jemand in unser Rohmaterial hinein. Finger weg von der Schöpfung. Das ist halt wie
Reinheitsgebot oder sowas. Das ist ja Quatsch. Also nicht so ein Maß ist Quatsch. Aber es ist natürlich, also ob du jetzt 100% Riesling hast oder ein Wein mit 90% Riesling und ich sag mal jetzt 10% Gewürztraminer.
Ja, okay, ja, das merkt man dann aber
das
auch.
Das merkst du natürlich, also, ne? Klar, das merkst du schon. Ja. Na, und hier ist es halt, im Elsass ist es so, dass du eigentlich 7 Rebsorten hast normalerweise. Also bekannt ist eben der Gewürztraminer. Das ist sozusagen eigentlich im Elsass die Heimat dieser Rebsorte. Dann gibt es eben Muskat, was ja auch so ein bisschen in diese blumige, würzige Richtung geht. Mhm. Pinot Blanc, Weißburgunder, Pinot Gris, also Grauburgunder, Riesling, Silvaner. In dem Wein, den wir jetzt haben, ist eben Silvaner und Pinot Blanc gemischt. Und dann gibt's halt einen, als einzige Rotweinsorte gibt's dann Pinot Noir. Genau.
Und dann ist ein bisschen trüb, wollte ich sagen. Das ist so, genau. Das ist das, was ich immer mit, also immer wenn ich Vin Naturel höre, habe ich einen trüben Weißwein vor meinem inneren Auge.
Genau, den hast du jetzt auch lustig ist. Und von deinem äußeren Auge.
Er riecht auch, genau, vom äußeren Auge. Und er riecht auch wie das, was ich unter Vin Naturel so kenne, nämlich immer so ein bisschen.
Das riecht immer so ein bisschen wie Cidre, ne? Also ja, so ein bisschen wie ganz leicht angegorener Apfel, ne?
Ja, genau, so ein bisschen gammeliger Apfel, ja, richtig. Mhm. Ja. Und hat auch was ich von Vin Naturel gewohnt bin. Also ich habe davon noch nie so viel getrunken. Die sind immer irgendwie weich. Mhm. Ich habe noch nie einen kantigen Vin Naturel gesehen. Wahrscheinlich gibt's das. Echt? Aber
doch, ja.
Habe ich aber noch nie gehabt. Bisher immer nur so weiche. Verspricht ein bisschen mehr, als er hält, ne?
Da dachte ich jetzt genau eigentlich das Gegenteil. Also
echt? Ich fand ihn in der Nase wesentlich interessanter. Mhm.
Hm. Ich finde ihn eigentlich am Gaumen sehr schön. Also, ja, weich. Aber der hat erst eine, finde ich, eine sehr schöne Frucht. Dann kommt so eine Würze mit da rein. Passt so ein bisschen wie Süßholz. Auch.
Fuck, stimmt. Das ist ja furchtbar.
Und dann kommt so ein bisschen Stein hinterher, finde ich. Also nicht so prägnant, aber so ein.
Also Süßholz, ich finde jetzt, wo du Süßholz sagst, das finde ich ja wirklich sehr frappierend, um nicht bemerkenswert zu sagen, damit ich nicht schon wieder bemerkenswert gesagt habe. Süßholz. Ja, doch, wenn du so drüber redest, wird er zunehmend interessant. Also auch witzig. Das ist der ganze Trick, ne? Das, man muss nur die ganze Zeit über Wein labern.
Klappt nicht immer.
Aber diesmal hat es funktioniert.
Braucht auch immer, also diese Weine brauchen auch immer so ein bisschen Zeit im Glas einfach, die müssen sich entwickeln. Das ist einfach auch Slow Wine sozusagen. Das ist, müssen wir einfach noch mal ein bisschen stehen lassen und in einem Glas auch noch mal stehen lassen.
Echt?
Ja. Ja, finde ich. Genau. Genau, und um nochmal ganz kurz aufs Elsass einzugehen. Du hast dann halt eben, also das Interessante eigentlich an diesem Gebiet ist, dass es politisch gesehen super konservativ ist. Also es ist, glaube ich, eines der Gebiete, wo der Front National am stärksten ist in Frankreich. Mhm. Auf der anderen Seite hast du halt jetzt im Winzerbereich seit Ewigkeiten halt einen hohen Anteil von biologischem Anbau. Mhm. Also die haben sehr früh angefangen, also so Mitte, Ende der 70er Jahre waren so einige der ersten biologisch oder biodynamisch arbeiten.
Ich wollte gerade sagen, die machen alle diesen Biodynamie-Quatsch, ne?
Ja, viel. Mhm. Genau. Ja, die beiden jetzt hier auch, ne?
Ah, ja.
Also die meisten machen dann auch, machen es sozusagen dann auch ganz straight und machen eben Biodynamie. Mhm. Ja. Und der Anteil liegt, glaube ich, bei 25% im Elsass. Bei uns in Deutschland liegt der etwa bei 7%. Also Bio jetzt, ne?
Ja.
Nur Bio. Das ist schon viel. Das ist schon sehr viel. Ja. Also das ist, finde ich, schon bemerkenswert. Ja. Auf der anderen Seite haben die halt, die Elsässer halt ein erhebliches Imageproblem, weil sie eben viele Weine sozusagen nach je nach Jahrgang ausbauen mit ganz unterschiedlichen Zuckerwerten. Und du kannst vom Etikett her, also von dem sozusagen von dem traditionellen Etikett her, kannst du als Verbraucher nicht sagen, ob der Wein jetzt trocken oder eben nicht trocken ist. Ja? Und das ist hat jetzt dazu geführt, jetzt endlich, glaube ich, seit 1-2 Jahren, dass die Elsässer sowas wie eine Zuckerampel hinten drauf drucken auf ihre Etiketten. Aha. Ja, also zumindest viele mittlerweile, wo dann halt abgebildet wird, ob der Wein eben trocken, halbtrocken oder süß ist. Ja.
Auf meinem Wein aber nicht.
Nee, bei denen jetzt nicht. Bei denen jetzt nicht. Aber das ist tatsächlich, das ist wirklich ein großes Problem. Du kannst in den Laden gehen und bestellst ja, also willst halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt ein Pinot Gris haben, ja, Grauburgunder, und kriegst dann eben einen mit 20 Gramm Restzucker,
ja. Ja.
Und weiß es halt nicht, ne, weil es halt nicht draufsteht. Also
du wirst es aber merken. Ne?
Du wirst es dann merken, ja. Und dann wolltest du das aber vielleicht gar nicht haben, weil du halt davon ausgegangen bist, dass Grauburgunder ja meistens trocken ist. Ne? Im Elsass ist es das eben nicht. In Baden übrigens sozusagen auf der anderen Seite gibt es eigentlich auch eine Tradition für süßen Grauburgunder. Man hat den früher Ruhländer genannt. Aber normalerweise denkst du halt irgendwie Pinot Gris oder Grauburgunder oder Pinot Grigio irgendwie aus Italien.
Pinot Grigio,
genau. Ist halt irgendwie trocken, ne? Ja, aber das ist es halt im Elsass nicht. Und das macht die Weine tatsächlich auch, also zumindest mit einem Grund, dass die Weine durchaus auch schwierig zu verkaufen sind.
Mhm. Der Wein, den wir gerade trinken, also der Natur, kommt übrigens aus einem Ort namens Nothalten.
Ja. Mhm.
Ich wollte auch mal was sagen.
Ich bin jetzt auch mit meinem Einschub schon fast
durch. Der Einschub ist durch. Machen wir jetzt die dritte Pulle auf, weil wir den einen noch stehen lassen.
Ja, kann man machen.
Das ist so schrecklich, irgendwie 6 Flaschen ansaufen an einem Abend. Das ist also. Warte mal, dann mache ich nochmal hier. Warte, oh, mit Glasdeckel.
Ah.
Ich habe mir mal sagen lassen, dass die nicht auf alle Flaschen passen.
Ja, genau, das habe ich vorhin gesagt, ja. Stimmt.
So, der dritte Wein in der Runde ist ein Riesling. Grittermatte 2013. Spricht man bestimmt anders aus, oder?
Nö, ich glaube schon. Das hört sich irgendwie so schweizerisch an, ne? So Schweizer.
Grittermatte.
Ja, Grittermatte.
Grittermatte Riesling. Aber dann wärst du so Grittermettli.
Maier.
Oh, der. Jetzt hätte ich gerne die Nase mal richtig frei.
Wann hast du schon mal die Nase frei?
Kürzlich.
Ich,
ja.
Hattest du in Franken die Nase frei?
Ich hatte in Franken tatsächlich die Nase frei. Es ist jetzt auch wirklich heute ist es losgegangen, dass ich irgendwie eine ganze Packung Tempo verrotzt habe. Normalerweise brauche ich dafür 3-4 Tage. Na, heute war irgendwie der Wurm drin. Darum bin ich auch ganz froh, dass wir heute Abend die Sendung machen, dass ich wenigstens noch ein bisschen was rieche. Der riecht sehr interessant. Ich finde aber nicht, dass er wie ein Riesling riecht. Wobei ich ja sowieso nur diese Mittelrhein-Rieslinge immer überhaupt nur erkenne, wenn überhaupt.
Nee, der riecht schon ziemlich außergewöhnlich für Rieslinge, finde ich auch. Also sehr goldgelb, ne? Sehr,
ja.
Reife Farbe auch.
Wonach riecht der denn? Der riecht auch nach irgendwie so einem überreifen, fast vergorenen Obst, ne?
Hm, auch ein bisschen, stimmt. Kommt aber noch viel mit dazu, ne? Da ist das ist nur sozusagen so ein bisschen der Anfang dieses.
Ja, das ist das, was durch meine Verstopfung noch durchkommt. Ich zieh das jetzt mal durch die Nase.
Oh, das ist aber lecker. Mhm. Das ist gut. Das ist sehr gut.
Super. Ja. Mhm. Der ist wirklich geil.
Mhm, das ist super.
Der ist... ist am Anfang so auch wieder so komisch weich, so seidig,
ja.
Was ich ja nicht so mag. Mhm. Wird aber hinten raus irgendwie so, was ist denn das? Es ist fast bitter.
Mhm.
Aber auch nur fast.
Ja, das ist eine weiche, irgendwie wie, sowas wie eine weiche Bitternote.
Sehr also seltsam.
Ja, das ist echt gut.
Oh, der gefällt mir aber wirklich sehr. Also finde ich jetzt außergewöhnlich.
Ja, absolut. Also es ist auch wahrscheinlich praktisch ungeschwefelt. Also wenn dann auch nur ein ganz leichter Schwefeleinsatz. Mhm. Ist ein bisschen weniger trüb als der Natur. Ne? Also ich weiß nicht, ob er leicht gefiltert wurde. Kann sein.
Aber woher kommt denn diese steinige Bitterkeit? Weißt du, auf was für einem Boden der wächst?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig. Muss man mal gucken. Es ist auf jeden Fall Vulkangestein.
Mhm.
Was genau es ist, müsste ich mal tatsächlich gerade nachgucken. Das habe ich nicht im Kopf.
Habe ich eigentlich hier in der Sendung schon erzählt, dass ich gerade erst im Sinne von vor, irgendwann innerhalb der letzten 6 Monate, wenn überhaupt, den Trick mit dem Ausspucken begriffen habe.
Wie?
Naja, Wein ausspucken, ne?
Ja.
Also Ausspucken habe ich ja sonst auch immer gemacht, habe aber trotzdem immer noch viel zu viel gesoffen davon. Und der Trick ist ja, was weiß ich, 40 Gläser probieren zu können an einem Abend, ja, nicht besoffen zu werden.
Ja.
Und was mir dann irgendwann aufgefallen ist, wahrscheinlich hat das jeder längst gemerkt, nur ich nicht, aber was mir irgendwann aufgefallen ist, wenn du ausspuckst, bleibt immer noch, egal wie du ausspuckst, es bleibt immer noch so viel im Mund zurück, dass du einfach nur praktisch deine Spucke, die du im Mund hast, schlucken musst, um genug Wein in den Rachen zu kriegen, um da beurteilen zu können, wie er da schmeckt.
Ah, okay.
Also ja. du hältst ja immer so einen winzigen Rest, der bleibt ja irgendwie immer im Mund. Ja.
Also, genau. Du meinst, du hast vorher immer so einen kleinen Rest runtergeschluckt. Genau,
ich habe immer so einen kleinen Rest runtergeschluckt, auf Dauer natürlich auch 6 Gläser gegeben hat irgendwie. Und das ist irgendwie ganz witzig. Also hab ich dann festgestellt, wie das geht. Und seit ich weiß, wie das geht, werde ich auch nicht mehr betrunken. Also außer ich passe nicht auf.
Ja, das geht schon relativ schnell, ne? Also ich merke es, ich habe das Gefühl, ich reagiere ja immer schneller darauf eigentlich, auch bei Verkostungen halt.
Echt?
Ich kann das schon, also ich kann schon irgendwie auch 50, 60 Weine probieren, aber ich bin dann nachher einfach extrem schwer irgendwie so, also sehr matt.
Aha. Kommt das von der Alkoholmenge in deinem System oder kommt das davon, dass du einfach zu viel, also weil du bist ja auch die ganze Zeit mit deiner Sensorik dabei. Das ist ja so, wenn man irgendwie 5 Stunden liest, konzentriert, ist man hinterher auch völlig im Eimer.
Ja,
vielleicht stimmt. Ist das sowas.
Vielleicht. Aber vielleicht ist es eine Mischung aus beidem, ja. Aber ich war gestern auch auf einer Verkostung, gestern Nachmittag, und ich habe gar nicht so viele Sachen probiert, aber auch da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich bin eigentlich irgendwie so, puh. Ich müsste mich jetzt erstmal hinlegen.
Ich muss mich jetzt erstmal übergeben.
Also irgendwie kriege ich es nicht raus jetzt mit der Grittermatte. Also ich denke mal, es ist irgendwie eine Sache aus, also eine Kombination aus Sandstein und Vulkangestein.
Der ist toll. Der ist echt toll. Den kann man super zu Käse nehmen. Weißt du, so Roquefort, nee, musst du von kotzen. Aber, also sowas ähnliches wie Roquefort.
Nee, ich muss davon nicht mehr. Nee, das echt war nicht? Früher mal. Ja. Nee, kann ich mittlerweile ganz gut eigentlich. Ja, für Roquefort könnte er halt was süßer sein, ne?
Ja, okay.
Obwohl er wahrscheinlich mehr oder weniger durchgegoren ist, eben auch eine ziemliche reife Süße mit dabei hat, finde ich, ne? Also von der Reife her eine eine süße.
Ist das eine Spezialität des Elsass? Oder ist das eher Zufall, dass wir das jetzt so haben? Oder ist das eine Spezialität des Weng Naturell?
Was meinst du jetzt? Also, was genau?
Diese Reife. Bitte riech jetzt nochmal am Natur. Mhm. Was der vom, der hat jetzt das, ein Feuerstein.
Ja.
Oder?
Der hat einen Feuerstein. Ja. Genau, der hat einen Feuerstein und. Darüber hat er immer noch diesen leichten Süßholzton. Mhm.
Also heftig habe ich Feuerstein lange nicht gerochen.
Und dann hat er noch irgendwie sowas, also dann hat er durchaus salzige Noten noch mit drin, also in der Nase finde ich schon, also als würde man Salz riechen, obwohl es ja eigentlich gar nicht so richtig
ist. Zu fein für meine Nase oder für den Zustand meiner Nase heute.
Und dann finde ich ihn einfach, also diese Natur auch einfach total schön saftig. Also er hat eben tatsächlich relativ wenig Säure. Stört mich jetzt aber nicht. Also ich mag gerne säurebetontere Weine, aber stört mich jetzt nicht. Und ist einfach auch schön für Leute, die eben nicht, jetzt gerade eben nicht so säurebetonte Weine mögen. Aber es ist wunderbar saftig und dann hinten raus salzig.
Ja, salzig, gehe ich mit.
Ist übrigens ganz witzig, der.
Wobei ich trotzdem bei der Grittermatte bleiben würde.
Der, wenn es heißt nicht Julien Mayer, sondern das, so heißt halt das Weingut, wahrscheinlich nach seinem Vater oder Großvater, der, Winzer selber heißt Patrick und der hat, also dessen Mutter hat eigentlich die Hektar, die sie haben, ich glaube 9 Hektar irgendwie, immer biologisch bewirtschaftet, weil sie gar kein Geld hatte irgendwie.
Für Düngemittel, für einen Spritzer.
Genau, für Chemie und Düngemittel. Und als Patrick Mayer dann angefangen hat im Weingut, hat der irgendwie sozusagen Kredite aufgenommen oder so, um eben konventionell zu arbeiten mit synthetischen Mitteln und hat dann aber eben nach ein paar Jahren gesagt, nee, das kann nicht sein, also als einfach die Weinberge schlechter wurden, ne?
Ja.
Und hat dann 85 dann sozusagen das Ruder wieder rumgerissen.
Wir waren ja auch bei Bickel Stumpf, als wir in Franken waren.
Ja.
Dingens, wie heißt er mit Vornamen? Andreas, glaube ich, ne? Ja, erzählte dann halt auch, dass sie mittlerweile halt immer stärker irgendwie eine Spontanvergärung, Naturwein und so weiter machen. Und er sagt halt auch, sein Vater würde halt auch sagen, so ja, das ist halt genau dasselbe, was wir vor 40 Jahren gemacht haben, wo ihr jetzt hier so ein Bohai drum macht. Das fand ich irgendwie ganz lustig.
Ja, nur dass der Vater halt irgendwann aufgehört hat mit dem Bohai, ne? Das ist genau das Problem.
Ja.
Klar.
Ja, ja, klar, irgendwann in den 80ern, Jahren. Der sagt halt, in den 80ern haben wir mit dem ganzen Quatsch aufgehört und ihr macht das jetzt auf einmal wieder.
Ja, früher eigentlich. Also eigentlich fing das ganze Problem in den 60er Jahren an.
Aha.
Da kam die Düngemittelindustrie. Also teilweise schon vorher, aber vor allem in den 60er Jahren. Und das ging dann in den 70er Jahren eben einher mit sozusagen dem Umstieg von Qualität zu Quantität. Mhm. Also dann hat man eben auch diese einfach auch die Rebstöcke gepflanzt, die viel mehr Ertrag gebracht haben.
Ja.
Also zum einen teilweise die Rebsorten, sowas wie Müller-Thurgau dann eben statt Riesling an der Mosel oder so, ne?
Mhm.
Und dann gibt es halt ja auch nochmal eben speziell gezüchtete Stämme, die dann eben viel größere Trauben tragen, ne? Was das Ganze dann nochmal zunehmend verwässert. Damit haben einfach viele Winzer dann auch noch ein Problem heutzutage, weil die Stöcke halt noch in den Weinbergen stehen und mit solchen Stöcken kriegst du halt einfach keinen guten Wein hin so richtig, ne? Denn die musst du im Prinzip eben rausreißen und neu pflanzen, ne?
Ja.
Ja. Das hatte übrigens das Problem hat das Elsass auch gehabt, wie fast alle Weinbaugebiete hier so. Die haben dann eben auch so unter dem Namen Edelzwicker, ne, irgendwie Plörre verkauft. Ne. Edelzwicker muss nicht schlecht sein, also es ist einfach auch eine Cuvée aus verschiedenen dort üblichen Rebsorten, wo auch man manchmal so ein bisschen Gutedel noch mit dabei ist, also Chasselas. Aber das kann sehr, sehr nett sein, ne? Aber war es halt meistens nicht, ne? So wie der meiste Gutedel eben auch nicht, nicht so toll war, ne?
Ich weiß nicht, ich habe davon ja nie viel getrunken.
Nee, du hast es einfach nur explodieren lassen, ja. Ja. Ah, genau. Ja, also das war, also das, genau dieses Thema des Elsass eigentlich auch durch, ne? Ja, aber um darauf zurückzukommen, ja, der elsässische Wein ist gerne etwas reifer. Ja? Mhm. Also diese Reifenoten sind durchaus typisch für den elsässischen Wein. Das macht ihn aus auch und kann halt auch ein bisschen zum Problem werden, je nachdem wie heiß die Jahre sind. Ne? Dass es dann eben auch überreife, dass es alkoholisch wird. Also du hast da auch ganz gerne mal eben Grauburgunder oder auch Rieslingen, die so 15 ist schon viel, aber es kann trotzdem passieren bei Grauburgunder, der ist halt tendenziell schnell ein bisschen alkoholischer als jetzt der Riesling, dass es halt richtig viel Alkohol auch hat, ne?
Ja. Er wird dann halt ordentlich runtergekühlt, wie man das mit Grauburgunder halt so macht. Und dann merkt man auch nicht, wie viel Alkohol da drin ist. Ratzfatz, Problem gelöst.
Ja, und was eben auch sozusagen besonders ist für Elsass im Gegensatz zu den restlichen französischen Gebieten, dass man eben die Weine nicht alle trocken ausbaut. Also jetzt nicht nur mit dem Problem, dass es nicht auf dem Etikett steht, sondern man hat eben auch diese sozusagen im hoch gezuckerten, also im hochrestsüßen Bereich eben Beeren auslesen und Trockenbeeren auslesen, Vendange Tardif zum Beispiel. Mhm. Und das macht man eigentlich in den anderen Weinbaugebieten in Frankreich gar nicht bis sehr selten. Ne?
Sind die Elsässer damit die Avantgarde oder die Schmuddelkinder?
Nee, ich glaube weder noch. Also okay. Das hat sich einfach traditionell so entwickelt, also vor allen Dingen eben auch durch das Deutsche dabei. Ja, vielleicht, also wenn dann sind sie eher die Schmuddelkinder wahrscheinlich. Also wenn dann also sie sind schon so ein bisschen auch sozusagen in der französischen Weinszene, glaube ich, schon auch so ein bisschen abseits mit dem, was sie da so tun. Eben weil der französische Gaumen das nicht so gewohnt ist. Mhm. Also ich habe eine Kollegin von mir, die mir genau gegenüber sitzt, die kommt aus dem Bordelais und die sagt, also die würden eigentlich nie auf die Idee kommen, sich irgendwie einen elsässischen Wein zu kaufen. Ja. Also schon ist recht nichts, was irgendwie Restzucker hat. Mhm. Das kommt bei denen nicht vor. Ja. Also ich glaube, das gilt für viele. Ne. Andererseits sind eben unter Kollegen sind viele der elsässischen Winzer tatsächlich Avantgarde. Ja. Ja. Also so Leute wie auch Patrick Mayer durchaus, aber Marcel Deiss ist so eine, ich sag mal jetzt, augenzwinkernd Lichtgestalt, ja. Das ist einer, der irgendwie fast alle Weinberge beispielsweise auf gemischten Satz umgestellt hat in den letzten Jahren. Der also gar nicht mehr Riesling oder nur Silvaner hat, sondern wirklich die verschiedenen Rebsorten in seine Weinberge gepflanzt hat, weil er halt sagt, dass die Rebsorte ist nicht entscheidend, sondern eben das Terroir, ja, der Boden der verschiedenen Lagen. Und da will ich gar keine einzelne Rebsorte mehr drin haben, sondern einfach nur noch sozusagen das Orchester der verschiedenen Sorten und schleppt halt komplett der Boden durch, ne? Was auch immer ein bisschen zweischneidige Sache ist, weil letztlich natürlich vor allen Dingen auch die Hand des Winzers durchschlägt, wie er es dann nachher dann auch umsetzt, ne, wie er es macht. Ja, aber eben Zint Umbrecht zum Beispiel, Olivier Umbrecht oder Weinbachs, also die Familie Faller, das sind wirklich hoch angesehene Winzerpersönlichkeiten in der ganzen Weinszene, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen auch unter französischen Kollegen. Und dadurch, dass sie halt auch Avantgarde waren, was Biodynamie angeht, gibt es viele aus dem Rest Frankreich, die das dann dort auch gelernt haben bei denen. Ne?
Ja. 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 Übrig bleibt von dieser Sendung zumindest, für mich der Grittermatte, mit dem werde ich mich betrinken.
Ja, Grittermatte ist toll.
Allerdings werde ich mich erst mit dem betrinken, wenn wir die zweite Sendung auch aufgenommen haben. Oder während der zweiten Sendung, unter völliger Ignoranz der Weine, die wir in der zweiten Sendung, nein, ich bin ja nicht bekloppt. Ich bin ja sehr gespannt, ach so, da müssen wir erst die erste beenden, ne? Sind wir soweit durch eigentlich?
Ja, sind wir eigentlich soweit durch, würde ich sagen.
Dann spiele ich jetzt mal.
Ich wollte noch mal ganz kurz irgendwie,
ach so,
mal ganz kurz diesen Cremant ins Glas füllen.
Ich mache auch noch mal Atmo so ein bisschen. Was sagt er? Sagt er was? Ich bin ja auf diesen Cremant aus dem Jura gespannt, weil ich von weil der Rolé so geil war. Aber wahrscheinlich,
also ich finde ihn jetzt besser als am Anfang. Der hat mehr Zug. Der ist fordernder am Gaumen, der wirkt nicht mehr so
zuckrig.
So überreif und zuckrig. Ja,
stimmt.
Der ist deutlich besser geworden.
Ja.
Also er wirkt irgendwie viel lebendiger.
Ja, viel frischer. Ja. Aber das meinst du wahrscheinlich mit lebendig, ne?
Ja.
Wirklich viel frischer. Ist ja auch ein Ding. Ja. Weil man meint ja eigentlich immer, dass wenn man einen Schaumwein stehen lässt, offen. Also es gibt ja die Bekloppten, die da Löffel reinstecken. Aber man,
das ist süß, ne?
Man meint halt immer, dass wenn man einen Schaumwein offen stehen lässt, dass er dann erstmal schal wird. Das hat der jetzt nicht gemacht. Das ist echt mal.
Nö, du kannst auch nochmal einen vernünftig gemachten Schaumwein auch über Tage hinweg im Kühlschrank stehen lassen.
Ja, mache ich auch. Ich tue aber immer noch so einen Stopfen drauf dann.
Ja, ja, ja. Aber das heißt dann nicht, dass eben diese Perlage weg wäre. Also überhaupt nicht. Das ist halt. Das ist natürlich, sag mal jetzt für die Gastronomie oder so, sind diese Weine natürlich echt schwierig zu handeln, ne? Eben weil man, ja, also ich meine, wenn man sich damit auskennt, okay, aber man muss die Weine dann schon kennen, weil sie sonst irgendwie so ein bisschen schwierig rüberkommen, ne? So wie der Cremant ist auch. Also wenn du den am Tisch öffnest und dann eingießt, dann sind die Leute im Zweifelsfall irgendwie so ein bisschen düpiert.
Ja.
Ja, und dann ist er eine Stunde später, ist er dann toll, aber
Zero Dupage.
Im Zweifelsfall ist es dann ein bisschen zu spät, ne? Ja. Also das muss man halt schon so ein bisschen mit einplanen.
Würde den Leuten sagen.
Ja.
So, ich habe die Gläser gespült.
Okay, ich muss mal kurz eben die anderen Beine holen.
Warte
mal,
ja, ich mach mal dann einfach das Jingle, also das Auto, weil die Sendung ist ja jetzt zu Ende und die nächste fängt ja gleich erst an. Das merkt von denen, die Podcasts hören, natürlich keiner, dass wir es in einem Zug aufgenommen haben, weil ich das hier ja gerade rausgeschnitten habe, was ich sage. Das waren die Weinflaschen für November 2014. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Ja, wir auch.
Wer redet, ist nicht tot.